Winter Games, der Olympia-Podcast auf meinsportradio.de. Ski Alpin.
Als Superdonnerstag der Alpinen war der heutige Wettkampftag bei den Olympischen Spielen angekündigt worden. Doch zumindest was deutsche Medaillen jetzt anging, hielt er nicht das, was er eigentlich versprochen hatte. Thomas Dresen wurde Fünfter in der Abfahrt der Herren und auch Viktoria Rebensburg verfehlte im Riesenslalom das Podium als Vierte knapp. Aber die Deutschen erlebten immerhin kein Debakel wie die Österreicher. Wir arbeiten die Rennen des Tages mal auf mit unserem Experten Felix Hasselsteiner. Hallo Felix.
Servus, hallo.
Lass uns mit den Damen anfangen. Und da war eigentlich alles so schön geplant gewesen für Viktoria Rebensburg. Die hatte im Vorfeld angekündigt, Pyeongchang werden ihre letzten Olympischen Spiele sein. Sie war eigentlich in Topform, wollte sich mit Gold oder zumindest einer Medaille, also auch in ihrer Schokoladendisziplin Riesenslalom, jetzt Gebühren von Olympia verabschieden. Doch dann kam es ein bisschen anders. Schon im ersten Durchgang gleich so ein dicker Schnitzer.
Ja, also man hat im ersten Durchgang ein bisschen gemerkt, dass sie vielleicht doch nervöser, weil sie zugeben wollte, weil sie nicht ganz mit dieser Lockerheit reingehen konnte. Das ist ja immer so ein interessantes Ding, dass die Favoriten bei Olympia eher ein bisschen den Druck verspüren und dadurch gerade bei Rennen mit zwei Durchgängen vielleicht sich etwas schwerer tun. Ich meine, sie war einfach auch zu vorsichtig. Ich glaube, sie hat schon ein bisschen taktiert, weil wir können gleich nochmal genauer darauf eingehen, aber dieser erste Durchgang war unheimlich schwierig gesteckt, gerade für einen Frauenriesentorlauf. Und ich glaube, dass sie ein bisschen taktischer rangegangen ist und am Ende war diese Fahrt dann vielleicht ein bisschen zu vorsichtig. Und sie hat auch noch ein, zwei relativ klare Schnitzer drin gehabt, hat dann viel Zeit verloren. Und ich glaube, dass das konnte sie dann im zweiten Durchgang einfach nicht aufholen. Erst recht, als Michaela Schifrin und eine andere dann doch noch Gas gegeben haben.
Gucken wir gleich nochmal auf die Spitze. Bleiben wir noch erstmal auch bei Rebensburg, dieser zweite Durchgang. Da ist sie dann aber wirklich stark gefahren. Richtig rund die Fahrt. Ideallinie hat sie auch erwischt und im mittleren Teil auch wieder ein bisschen aufgeholt. Also da ist sie richtig, richtig gut runtergekommen.
Ja, aber das Problem war, das ist eben dieses Olympia-Phänomen, dass im zweiten Durchgang, das haben dann viele geschafft, weil einfach mehr riskiert wurde. Der Lauf hat das dann sich auch angeboten und dann hat sie natürlich ihre Stärken ausspielen können. Aber dieser Rückstand, den sie nach dem ersten Durchgang hatte, war dann einfach zu groß, um wirklich vielleicht diese Medaillenränge noch anzugreifen oder eben doch, eigentlich musste ja ihr Ziel nach drei Siegen und zwei zweiten Plätzen, musste ihr Ziel schon Gold sein. Und da war sie einfach zu weit weg nach dem ersten Durchgang.
Und dass das wehtat, dann eben diese Medaille nicht geholt zu haben, das hat sie auch bei den Kollegen vom ZDF gesagt, sich allerdings dort insgesamt recht gelassen präsentiert.
Riesenslalom besteht halt bekanntlich aus zwei Läufen und der erste war einfach unten der Fehler. Wenn man sich jetzt den Zeitdruck schon anschaut, das hat mir ungefähr 5/10 gekostet und das ist mehr oder weniger jetzt auch der Rückstand, den ich auf die Siegerin habe. Ist schade natürlich, klar, tut weh, einmal daneben zu stehen am vierten Platz.
58 Hundertstel am Ende, sie hat es gesagt, hinter Michaela Schifrin, die ihrer Favoritenstellung, das muss man aber auch sagen, die war eigentlich die Top-Favoritin und der ist sie auch gerecht geworden, dieser Stellung.
Der ist sie gerecht geworden, ja, also Michaela hat man auch im ersten Durchgang schon gemerkt, sie war auch oben ein bisschen taktischer, ist dann unten raus, doch noch, hat sie noch einiges an Zeit rausgeholt, eben auf unsere große Überraschung im ersten Durchgang, Manuela Mölk, die ja dann deutlich zurückgefallen ist im zweiten Lauf. Und für Schifrin, ich glaube, wenn wir da nochmal kurz drüber sprechen wollen, ich glaube, dass wir bei Olympia schon so ein bisschen beobachten können, dass die ganz großen Favoriten bisher einfach ihre Sachen zeigen. Wir können gleich noch auf die Abfahrt eingehen, da war das ja auch gefallen. Und bei Jayla hat man so ein bisschen gemerkt, dass sie diese leichte Nervosität, die sich in den letzten Wochen aufgebaut hat, nach ihren nicht so guten Ergebnissen im Weltcup, wo sie so zum ersten Mal seit einigen Jahren an ihre Grenzen gestoßen ist, die hat sie wieder ablegen können mit viel Training, viel guten Leistungen oder einer frühen Anreise auch nach Pyeongchang. Und ich glaube, von allen, die da oben waren, war sie diejenige, die da am leichtesten ist, weil bei Vicky Riemensburg, sie hat schon ihre Medaille damals gewonnen, sie ist schon eine erfahrenere Fahrerin. Und ja, wie sie es analysiert hat, das war ein Fehler, den sie sich nicht hätte leisten dürfen. Und so haben es andere geschafft.
Und das war eben Michaela Schifrin, die am Ende die Goldmedaille geholt hat. Vor der Norwegerin Ranghild Mowinkel und der Italienerin Federica Brignone. Die haben dann insgesamt alle das ein bisschen besser gemacht. Vor allen Dingen dann auch im ersten Durchgang einfach die bessere Zeit gefahren.
Ja, genau, das war der Fall. Man musste sich halt in diesem wirklich schwierigen ersten Durchgang eben die Chance geben, im zweiten dann richtig anzugreifen. Das haben alle drei Medaillen gemacht. Das hat natürlich auch Vicky Rebensburg gemacht. Das hat übrigens auch Tessa Worley, die wir da auch noch mit reinnehmen können in den Favoritenkreis, schön gezeigt. Die hat im ersten Rennen einfach auch einen sehr, sehr schlechten Lauf hingelegt und dann war trotz eines überragenden zweiten einfach dieser Rückstand zu groß. Und ja, das ist, glaube ich, das ist ein Phänomen, das man verstehen muss bei diesen zwei Durchgängen. Es kommt halt darauf an, dass man im ersten Durchgang sich die Chance gibt und das haben zu viele dieser großen Favoriten nicht getan. Und das nutzen halt dann Leute wie Mowinkel und Brignone, die ja das schieferische Zeug haben, das zeigen sie ja häufig genug im Weltcup, das nutzen die dann aus.
Drei Italienerinnen unter den Top 10, Brignone auf 3, Marta Bassino auf Platz 5 und Manuela Mölk, die ja nach dem ersten Durchgang, du hattest es gesagt, geführt hatte, am Ende noch auf Platz 8 gelandet. Die hat nur die 23 beste Laufzeit im zweiten Durchgang gemacht. Warum fuhr die im zweiten so schlecht? War die letztlich im Vergleich zu schlecht? Wie kam das?
Das ist leider ein Phänomen bei Manuela Mölk. Das ist leider, sie hat noch nie ein Weltcuprennen gewonnen. Was in den technischen Disziplinen häufig eins heißt, dass sie in den ersten Durchgängen zwar da ist, aber in den zweiten einfach mental diese Voraussetzung nicht gewachsen ist, da als Letzte oben zu stehen. Und das ist gerade bei Olympia natürlich schon ganz speziell, wenn man nach dem ersten Durchgang hat man schon eine Phase von circa 3 Stunden, wo man sich sehr mit sich selbst beschäftigen kann. Wenn man diese Erfahrung nicht hat, da als Letzte oben zu stehen oder als Letzte oben stehen zu werden, und ich glaube, dass sie dieser Herausforderung mental mal wieder nicht gewachsen war. Und ja, das es reicht halt nicht, wenn man bei einem Bewerb wie Olympia, wo alle wissen, dass es nur um die ersten 3 Plätze geht und deshalb umso riskanter fahren, einen Lauf nur taktisch fährt und runterbringt.
Also am Ende ein bisschen enttäuschend für sie, enttäuschend vielleicht auch für die Schweiz. Wendy Holdener, die beste Schweizerin auf Platz 9. Lara Gut, die war im ersten Durchgang herausgerutscht, hatte dann nach einem Innenskifehler sich von der Piste verabschiedet, gleich noch ein paar Kameraleute mitgenommen. Also da ist hoffentlich alles soweit gut gegangen. Aber die Schweizer eben nur auf 9. Wo waren die Österreicher?
Die können wir leider auch hier wieder, müssen wir leider auch hier wieder betonen, dass sie es nicht geschafft haben, ihre kleinen Chancen, die sie im Riesentorlauf hatten, zu nutzen. Steffi Brunner war weit weg leider und Anna Veit war jetzt als beste Österreicherin, glaube ich, 12. Das sind natürlich, sie haben beide auch im ersten Durchgang schon viel zu viel verspielt. Für Anna war es ihr bestes Riesentorlauf-Ergebnis in diesem Winter, aber das zeigt ja schon, wo sich die Österreicherinnen da im Moment bewegen in der Disziplin. Nachdem Eva Maria Brehm sich am Anfang der Saison gleich verletzt hat. Und es hat sich einiges bestätigt bei diesem Riesentorlauf, nämlich dass Michaela Schifrin gewinnen kann und dass Österreicherinnen im Moment einfach einen ganz großen Abstand zur Weltspitze im Riesentorlauf haben.
Michaela Schifrin, die hat ja auch noch ein paar mehr Ziele bei diesen Olympischen Spielen. Was traust du ihr noch zu? Ist ja noch nicht ganz raus, ob sie wirklich in allen Disziplinen antreten wird, aber gerade in ihren Spezialdisziplinen wird sie sich auf jeden Fall versuchen, schadlos zu halten.
Ja, natürlich traut man es im Slalom. Wäre alles andere als die Goldmedaille schon ehrlich gesagt eine Überraschung, weil sie da einfach auf den Rest der Damenwelt schon mit jedem Lauf einfach einen riesen Vorsprung rausfahren kann. Und ja, in den anderen Disziplinen, es wird sehr spannend zu sehen, wie der Kurs liegt, weil ich meine, sie ist in Cortina gut gefahren, sie ist in Amerika gut gefahren. Das sind schon eher ähnliche Abfahrten, was ganz überraschend ist, weil sie eher mit ihrem Gewicht und mit ihrer Statur keine der großen Gleiterinnen ist. Aber sie fährt die Dinge sehr exakt und das wird in Pyeongchang bei den Speedbewerben anscheinend belohnt.
Und zu den Speedbewerben, da kommen wir gleich noch, nämlich bei den Herren hier bei Winter Games, dem Olympia-Podcast auf meinsportradio.de. Da schauen wir nämlich auch gleich noch drauf.
Die Handball-Bundesliga auf meinsportradio.de. Live das Ostderby zwischen dem SC DHFK Leipzig und dem SC Magdeburg am 17. Februar ab 19.30 Uhr auf meinsportradio.de, im Web und in der App.
Winter Games auf meinsportradio.de. Wir sind bei der Analyse der Alpinrennen am heutigen Superdonnerstag aus deutscher Sicht bei den Damen. Im Riesenslalom hatten wir ja schon gesagt, Viktoria Rebensburg verfehlt das Stockerl knapp. Und auch bei den Herren gab es aus deutscher Sicht keine Medaillen in der Spezialabfahrt. Aber immerhin ein dickes Ausrufezeichen von Thomas Dresen. Der gehörte ja zu einer ganz langen Liste an möglichen Mitfavoriten, an möglichen Siegern bei diesem Rennen. Hatte in Kitzbühel in dieser Saison sensationell auf der Streif gewonnen. Hatte die Abfahrtswertung im Rahmen der Kombination hier bei Olympia für sich entschieden. Kam am Ende in der Spezialabfahrt auf den 5. Platz. War schlechter als natürlich der Sieger Axel Lund-Swindal und schlechter auch als der Silbermedaillengewinner Kjetil Jansrud und der Bronzemedaillengewinner Beat Feutz aus der Schweiz, aber immerhin besser als alle Österreicher. Und am Ende war Thomas Dresen ja so halb zufrieden, aber angesichts der Tatsache, dass es eben Olympia war, dann doch nicht. So hat er es zumindest in der ARD gesagt.
Der Platz ist sicher nicht schlecht, aber ja, bei Olympia Fünfter werden, ja. Wenn es jetzt ein Weltcuprenner war, hätte ich mich voll gefreut, aber bei Olympia, naja, Fünfter, ist ja keine Medaille. Die Form, die war, ist wirklich da, aber ich war halt heute einfach teilweise ein bisschen zu wenig am Limit unterwegs. Ich bin ein bisschen zu rund gefahren, zu sauber gefahren und ich habe mir schon unter Anfang gemerkt, es geht sich alles so schön aus, es ist so, geht sich so locker aus und das ist meistens nicht so gut. Und dann sind halt ein paar kleine Fehler auch noch dazugekommen, aber mei, da lernt man auch draus.
Muss man Harakiri fahren, Felix?
Es ist lustig, weil er es dann so angesprochen hat. Ich habe mir bei meinen kleinen Notizen dazu geschrieben, nach seiner Fahrt, schön. Und schön ist leider nicht gut in der Herrenabfahrt. Also wenn jemand schön fährt, dann hat er das schon richtig gesagt, führt das in der Regel dazu, dass er nicht aggressiv genug unterwegs war. Und das waren alle vier, die vor ihm waren, eben dieses Stückchen mehr Risiko noch genommen. Gerade bei Beat Feutz, wo ich ehrlich gesagt gedacht habe, dass er kurz die Siegfahrt hatte. Aber ja, es ist schade für Thomas Dresen, weil er mit der Startnummer 1 gestartet ist. Und ich weiß nicht, ob das bei dieser Olympia-Abfahrt nicht taktisch klüger gewesen wäre, eine etwas spätere Nummer zu nehmen. Klar kann man nicht wieder sagen, die Piste hätte dann ein bisschen gelitten, aber ich glaube, dass es schon ihm gut getan hätte, wenn er gesehen hätte, okay, ich kann noch mehr Risiko gehen, ja. Und er musste diesen Lauf ein bisschen als Testpilot bewältigen und da waren sicher noch diese 7-8 Zehntel, die er am Ende auf die Medaillenränge oder auf Gold verloren hat, drin.
Aber trotzdem, er muss sich nicht grämen. Also wenn man jetzt vor dem Olympischen Winter gesagt hätte, ein Deutscher wird Fünfter in der Abfahrt, ich glaube, das hätten die Deutschen gekauft.
Ja, um Gottes Willen. Also wie gesagt, aber seht, mit Erfolgen steigen auch die Ansprüche. Ja. Also man kann nicht in Kitzbühel gewinnen, uns Österreichern da eins auswischen, das sich feiern und dann bei Olympia ankommen und sagen, naja, wir wollen mal in die Top 10 fahren. Also wer Kitzbühel-Sieger ist, ist automatisch Favorit in jedem Abfahrtsrennen, das dann folgt. Und ja, insofern, er hat ja seine Rolle eher erfüllt als Fünfter und kann da durchaus zufrieden sein. Aber wie er gemeint hat, es gibt halt bei Olympia 3 Medaillen und alles andere ist nicht wichtig.
Andreas Sander 10. geworden, Josef Ferstl 25. insgesamt. Wie würdest du das Ergebnis der Deutschen bewerten?
Ja, das gibt eigentlich genau den Weltcup-Stand so ein bisschen wieder. Natürlich hat Thomas Dresen einen großen Erfolg gehabt, aber er hat wie alle anderen eben auch noch diesen Abstand auf diese ganz großen drei, Swindal, Jansrud und Feutz, die ja dann uns das auch gezeigt haben. Und ja, der Rest der Deutschen, Andi Sander so um Platz 10, trifft es eigentlich auch ganz gut. Und mal Platz 25 für Josef Ferstl. Ja, das passt schon. Ich meine, sie haben alle das rausgeholt, was man von ihnen erwarten konnte. Und insofern können sie mit dem Ergebnis zufrieden sein. Aber wie gesagt, dann, wenn man 10. oder 25. wird, ist eine Olympia-Abfahrt halt auch nur eine Abfahrt.
Aber sie haben immerhin die Österreicher geschlagen, zumindest Thomas Dresen. Der ist besser als alle anderen. Österreich mit Platz 7 von Vincent Kriechmeier und Platz 9 von Matthias Mayer als besten Platzierung. Dahinter Max Franz 11., Hannes Reichel 12. Das ist auch jetzt nicht so berühmt.
Nee, sie sind alle hintereinander gestartet und alle hintereinander ins Ziel gekommen. Es ist schon ja, eine sehr herbe Enttäuschung für Österreich. Also das kann man gar nicht anders sagen. Ich war ehrlich gesagt überrascht, wie ich heute in der Früh das Presseecho in Österreich durchgelesen habe, dass das relativ mild ausgefallen ist, weil sie, glaube ich, noch darauf warten, was sich da beim Super-G tun wird. Und, ich glaube, der ist ja morgen. Und ja, aber ansonsten für diese Mannschaft mit diesen vier guten Kandidaten ist es natürlich ein Enttäuschen, sich zwischen Rang 7 und 12 einzusortieren und da auch zeitlich einfach eine gute Sekunde auf den Olympiasieger zu verlieren, das wäre nicht nötig gewesen, vor allem weil alle eigentlich gut oben gestartet sind und dann im Mittelteil wirklich geschlossen eine Sekunde verloren haben. Ich weiß nicht, ob das an der Abstimmung lag oder ob das am grundsätzlichen skifahrerischen lag, weil sie sind schon, die Österreicher haben ein bisschen einen anderen Stil, wenn man das so sagen will. Sie fahren oft ein bisschen härter und weniger diese langgezogenen Kurven, die man da in Pyeongchang auf der Strecke hatte, erfordern eben eher so eine gewisse weiche, sanfte Fahrweise und nicht zu viel Kantendruck in manchen Situationen. Und ich glaube, dass ihnen das nicht so gelegen hat, wie jetzt, sagen wir, auf einer steileren Abfahrt in Banyan, Kitzbühel, Garmisch oder was. Und ich glaube, dass das so ein bisschen schon der versteckte Grund war. Nichtsdestotrotz, es muss natürlich irgendeinen Angriff auf die Medaillenränge schon geben und der war bei keinem der vier da und deshalb ist das schon eine schwere Enttäuschung.
Den besten Angriff auf die Medaillenränge hat Axel Lund-Zwindal dann hingelegt. Er war vor 4 Jahren in Sotschi bei der Abfahrt noch so enttäuscht gewesen, hatte Blech eingefahren, hatte die Medaillen knapp verpasst. Jetzt schlug er zurück, ist am Anfang bei seinem Rennen noch ein bisschen sanfter gefahren, hat es im Mittelteil dann rausgeholt.
Genau, er war oben 23 Hundertstel hinten. Also das ist schon einiges, was er da oben liegen gelassen hat in den ersten 2, 3 Zwischenzeiten. Dann hat er aber einen Mittelteil gefahren, also der war derart perfekt. Das war unglaublich zu sehen, was er da an Zeit noch rausgeholt hat auf Beat Voits. Also ich meine, wenn man Voits Fahrt gesehen hat, dann war das hat schon sehr nach Gold gerochen und dass da noch zwei Norweger davor reinfahren. Ich glaube, das hat uns sehr gewundert und Beat Voits ziemlich schockiert. Aber also Svindal ist da oben wirklich, ist dann im Mittelteil eben besser gefahren und unten raus hat er das dann noch rausgeholt. Und da zeigt sich natürlich, was er mit seiner Erfahrung, dass er das relativ gut spürt, wenn er in einem oberen Teil gar nicht so drauf war und dass er dann eben unten raus voll riskiert hat und Gas gegeben hat.
Zweite Goldmedaille bei Olympia für Axel Lund-Zwindal 2010 in Vancouver. Da gab es schon mal Gold im Super-G. Und wenn wir über den Mittelteil sprechen, dann war der für Kjetil Jansrud am Ende so der Faktor, warum es dann eben für ihn nicht mehr klappte, Zwindal einzuholen.
Genau, Kjetil Jansrud hat ja 2 Starten nach Axel Zwindal uns allen gezeigt, dass oben eben noch ein bisschen Zeit drin war. Aber er war im Mittelteil der Zweitbeste, aber das hat bei Olympia einfach nicht zu Gold gereicht. Und insofern, ich hätte ehrlich gesagt, hätte es mich gar nicht überrascht, wenn Kjetil Jansrud noch Axel Zwindal ein bisschen in die Suppe spuckt, weil er ist so ein Momentfahrer. Also Kjetil Jansrud ist immer da in diesen kleinen, wichtigen Momenten, wo es drauf ankommt. Und deshalb hatte ich ihn als Geheimfavoriten so am Tisch und umso beeindruckender ist es dann, dass das Axel Zwindal das so runtergebracht hat und da seine Rolle als doch nebenfalls ganz großer Favorit der Richtige geworden ist.
Wie schätzt du es ein, diese Absage am Sonntag, diese Verschiebung jetzt um so viele Tage nach hinten, hat sich das ausgewirkt irgendwie auf die Psyche der Fahrer? Hat das beim Ergebnis heute eine Rolle gespielt?
Ich glaube nicht, dass es sich so negativ ausgewirkt hat, weil, wie gesagt, man ist ja in einem Pyeongchang und ich glaube, umso länger man hat, um in Südkorea da ein bisschen anzukommen, um sich dort wirklich auch wohlzufühlen, umso besser kann man Skifahren. Und ich glaube, dass das gar nicht so negativ gewesen ist. Was auf jeden Fall der Fall war, ist, dass sich diese Piste verändert hat. Und das ist schon sehr interessant, weil hätte man das Rennen regulär gestartet, wäre das sehr eisige Verhältnisse gewesen, es wäre sehr hart gewesen, hat man dann auch bei der Kombinationsabfahrt gesehen. Und gestern waren das relativ warme Schneetemperaturen. Ich glaube, die Schneetemperaturen, wenn ich das richtig gelesen habe, sind um 10 Grad gestiegen zwischen der eigentlichen Terminierung der Abfahrt und gestern. Und dieser Schnee gestern war schon sehr speziell. Das kommt auch noch, das aus der Wüste Gobi ein bisschen Wüstensand mit diesen Winden der letzten Tage reingetragen wurde. Und das war ein ganz spezieller, sehr aggressiver Schnee. Und ich glaube, dass der schon eben einigen besser gelegen ist und anderen weniger. Ich möchte jetzt nicht schon wieder die Österreicher ansprechen oder sie verteidigen, aber das hat dazu ein bisschen geführt. Also ich glaube, dass auf eisigen Temperaturen oder bei eisiger Piste ein Dominik Paris zum Beispiel, der jetzt gut 5 Zehntel hinten war, nochmal deutlich gefährlicher gewesen wäre. Und so könnte man sagen, dass sich ein bisschen was verändert hat.
Also wir sind gespannt, wie die weiteren Wettbewerbe der alpinen Skifahrer dann noch ausgetragen werden können, ob sie ausgetragen werden können und ob sie dann vor allen Dingen zum eigentlich terminierten Zeitpunkt dann auch wirklich über die Bühne gehen. Wie wird sich der Wind entwickeln? Der war auf jeden Fall heute kein Faktor auf der Piste.
Nee, der war auf jeden Fall kein Faktor und das ist auch gut. Das muss man auch mal positiv hervorheben, nachdem wir jetzt so viele Absagen hatten, dass das Wetter diesmal wirklich perfekt war und es von daher sozusagen ein faires Rennen war. Was leider auch kein Faktor war, wo es mich schon persönlich sehr schockiert hat, waren die Zuschauer unten im Zielraum. Also wenn man sich diese Kulisse anschaut, das ist erschreckend und das sollte die und IOC endgültig den Beweis liefern, dass Olympiabewerbe da nicht hingehören. Ich wie gesagt, kenne die Situation von einigen Alpinrennen oder von den größeren Klassikern im Alpinzirkus, wo die Kulisse beim ersten Training am Dienstag größer ist als gestern in Pyeongchang bei der Olympia-Abfahrt. Und das ist für mich schon ein kleiner Skandal, dass diese Königsdisziplin oder eine der wirklich ganz großen Disziplinen auch bei Olympia, bei diesem ganzen Turnier, so untergeht und sozusagen wirklich, das ist schon sehr schade.
In der Tat, aber wir können immerhin mit Fug und Recht dann behaupten, dass unser Olympia-Podcast hier auf meinsportradio.de Winter Games mehr Zuschauer hat als die olympischen Skiränge. Felix, vielen Dank für deine Expertise zur Abfahrt der Herren und zum Riesenslalom der Damen.
Sehr gerne, ich melde mich wieder, wenn die Österreicher gewonnen haben.
Oh, das kann unter Umständen noch Jahre dauern, ich möchte es dir nicht gönnen.
Die Handball-Bundesliga auf meinsportradio.de. Live das Ostderby zwischen dem SC DHFK Leipzig und dem SC Magdeburg am 17. Februar ab 19:30 Uhr auf meinsportradio.de, im Web und in der App.